Servus.
Grüezi.
Und hallo, willkommen zur 174. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit, heute mal wieder aus Innsbruck.
Unsere zwei Themen, anderthalb Wochen vor der Bundestagswahl in Deutschland, sind zum einen die schon seit Wochen laufende Rote Socken-Kampagne gegen die Linkspartei, vor allen Dingen in Deutschland. Und wir wollen darüber reden, ob es solche Kampagnen auch in euren Ländern gibt und wie eigentlich
Matthias hat lila Socken an, möchte ich gerade darauf hinweisen. Und er hält sie gerade in die Kamera. Ich bin froh, dass Gerüche noch nicht übertragen werden.
Ich auch. Wir wollen also darüber reden, inwieweit rote Socken in euren Ländern jenseits von Matthias Füßen noch eine Rolle spielen. Und wir reden über den öffentlichen Nahverkehr und über ein Klimaticket, das in Österreich eingeführt wird und dafür, vielleicht nicht eine Revolution, aber doch für einige Veränderungen sorgen soll, wenn es gut läuft. Wenn Sie uns dazu oder zu anderen Themen was schreiben sollen, bitte an alpen@zeit.de per Mail.
Ich muss doch etwas loswerden neben meiner Gewleffe mit meinen farbigen Socken. Und zwar, wir suchen ein neues Büro für die Zeit in Zürich. 50 bis 100 Quadratmeter, möglichst zentral gelegen, unbefristet und das Ganze ab dem 1. Dezember 2021. Und ernst gemeinte Hinweise bitte an matthias.daum@zeit.de.
Zahlt ihr Provision? Also wenn du hast, so eine Vermittlungsprovision, Maklercotage, sowas?
Ja, ich lasse mir da gerne was einfallen. Jetzt nicht Geld, das wär ja etwas plump.
Ein Abendessen mit dir.
Ein Gastauftritt im Podcast, sowas in der Ordnung.
Ich lasse mir sicher was einfallen. Wenn es zum Abschluss kommt, lasse ich mir sicher was Schönes einfallen.
Ich kann Ihnen übrigens nur empfehlen als Mitbewohner. Also ich weiß, dass er unaufgefordert und selbstständig den Geschirrspüler einräumt.
Wobei es ja gewisse Menschen in meinem Leben gibt, die behaupten, mein Einräumsystem sei zumindest noch verbesserungsfähig, wobei ich das weit von mir weise.
Ich kann es verstehen, weil so diese verschiedenen Geschirrspüleinräumsysteme und Ideologien, die sind Gift für jede Beziehung, ob im Büro oder daheim.
Das ist ja die Vorstufe zum Blauhelm-Einsatz, aber egal. Genau. Lenz, andere Frage. Hast du eigentlich deine Vorratskammer schon wieder gefüllt und irgendwie die Konserven
hast
gebunkert?
Hast du gepreppt?
Genau.
Ich bin noch vollkommen ungepreppt. Nein, warum sollte ich? Ich dachte, Pandemie wird eher besser.
Ja, weil wir das Gefühl haben, Florian und ich sind etwas beunruhigt, weil bei euch jetzt dann der Sozialismus ausbricht. Und ich meine, da musst du schon noch so ein paar kapitalistische Luxusgüter bunkern. Ich meine, Kaviar, Hennessy, Cognac, alles, was so der Mann zum Leben braucht.
Also ich habe tatsächlich noch ein paar Flaschen Federweißer gebunkert in unserer Kammer, auf die passe ich gut auf. Da könnt ihr gerne auch vorbeikommen und was mittrinken, wenn ihr euch durch das sozialistische Deutschland durchgeschlagen habt. Und zumindest in Sachen Klopapier bin ich eigentlich recht optimistisch, dass auch eine Staatsratschefin Saskia Esken nach der Corona-Erfahrung dafür ausreichend Nachschub sorgen würde.
Einfach keine woken Erziehungspamphlete aufs Klopapier drucken, bitte.
Das ist jetzt einer dieser wirklich unsympathischen Insider, die kein Mensch versteht.
Dann lass uns doch stattdessen erstmal kurz aufklären, worum es überhaupt geht, nämlich um die konservative Angst in Deutschland oder die konservative Kampagne, dass wir quasi kurz vor der Rückkehr in den Sozialismus stehen und das Ende von Freiheit und Wohlstand am 26. September eingeläutet wird.
Ja, ich sehe, du bist ja da voller von der Linie oder ihr seid da voller von der Linie mit dem österreichischen Bundeskanzler. Sebastian Kurz hat ja vor dem Totalausfall Deutschlands gewarnt. Rot, Grün, Rot, das wäre ein Desaster, hat er gesagt. Nur eine Regierungsbeteiligung der CDU könne nach der Bundestagswahl am 26. September eine Linksregierung und somit die, Zitat, unbegrenzte Aufnahme in Mitteleuropa verhindern. Mir gefällt das ja, vor allem deswegen, weil man sich in Österreich Einmischungen aus dem Ausland verbietet. Also wir wählen, wen wir wollen. Das war so der Slogan der Waldheim-Kampagne und es wird bis heute gehalten. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir uns nicht überall einmischen.
Es kommt ja sowieso gut, wenn sich Österreich um Deutschland kümmern, aber das ist eine andere Geschichte.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe das auch mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, mal abgesehen davon, dass auch eine unbegrenzte Aufnahme in Mitteleuropa, egal mit welcher deutschen Regierung, nicht möglich wäre, weil dazu ja auch so Länder wie Österreich gehören, die ja da eine ganz andere Linie fahren. Also dass Kurz sich da einmischt, einerseits merkwürdig, andererseits, wenn man wie er halt ständig von der Bild-Zeitung zur deutschen Politik befragt wird, vielleicht
glaubt... Das war doch die Welt, oder?
In diesem Fall war es die Welt, ja, aber vielleicht glaubt man dann einfach irgendwann auch selber, dass man dazu auch wirklich was sagen sollte. Also da gibt es so einen gewissen Trainingseffekt von deutscher Seite mit eurem österreichischen Bundeskanzler. Aber ehrlich gesagt, große Aufmerksamkeit hat diese Kurzeinmischung bei uns dann auch wiederum nicht bekommen, weil ja diese rote Sockenkampagne, die da bei uns läuft, an sich schon spektakulär und schräg genug ist, ehrlich gesagt.
Aber sag jetzt mal, also wenn wir jetzt nochmal so ums textile Ding reden, wieso Socken? Also ich meine, Rotsocken, ja, aber das sind eigentlich bei uns die Wandervögel, also nicht...
Ach, deshalb trägst du die heute, ja?
Sie sind lila! Rot. Sie sind nicht rot, sie sind lila! Und jetzt bekomme ich dann irgendwie Fanpost der Neos, wenn wir noch weiter über meine lila Socken sprechen.
Wahrscheinlich.
Also warum die Rote Sockenkampagne heißt, ist ehrlich gesagt nicht so ganz klar. Es gibt da keine ganz eindeutige Quellenlage. Angeblich wurden in der 68er-Bewegung schon Leute als rote Socken bezeichnet. Und bei Wikipedia steht außerdem, dass man auch in der DDR so besonders tumbe und linientreue SED-Mitglieder rote Socken genannt habe. Aber ich habe mal so völlig privat-anekdotisch, privat-empirisch zwei Leute gefragt, die sich an die DDR-Zeit noch aus eigenem Erleben erinnern können. Und die hatten davon noch nie was gehört. Also so ganz überzeugend finde ich das nicht. Jedenfalls als Kampagne ist es dann das erste Mal groß geworden, 1994. Da hat der damalige CDU Generalsekretär Peter Hinze, der wirklich sehr, sehr wichtig war für diese Partei, die roten Socken auf dem Wahlplakat drucken lassen, als Warnung vor der PDS vor allem, der Nachfolgepartei der SED und auch der SPD. Denn kurz zuvor, also kurz vor dieser Wahlkampagne 94 zur Bundestagswahl, gab es tatsächlich das Ereignis, dass in Sachsen-Anhalt, also auf Landesregierungsebene, eine rot-grüne Regierung, also SPD und Grüne, sich von der PDS hat tolerieren lassen. So eine besondere Form der Minderheitsregierung mit, sagen wir mal, Halbzustimmung einer dritten Partei, in diesem Fall der PDS. Und da gab es also wirklich Anlass davor, vor so einer Zusammenarbeit zu warnen. Und damals war ja die DDR auch erst 4 Jahre Geschichte. Also da gab es schon einen realen Hintergrund. Und seit dieser ja doch recht erfolgreichen Kampagne 94, wo dann die PDS die 5%-Hürde nicht geknackt hat bei der Bundestagswahl, ist das ein Evergreen des deutschen Wahlkampfs. Und die Union holt das wirklich immer raus, wenn ihr sonst nichts mehr einfällt.
Ja, aber nicht nur die Union. Also ich schaue ja derzeit recht viel Bild-TV.
Ja, selbst schuld.
Ja, ja. Na, aber was da abgeht, ist schon arg. Also man kriegt bei manchen Sendungen das Gefühl, der Wahlkampf drehe sich einzig und allein um die Frage, die Linkspartei zu verhindern. Und vor Kevin Kühnert den zu warnen, den nennen sie dann Enteignungs-Kevin. Und eine Moderatorin hat dann gemeint, in einer Sendung vorgestern, glaube ich, wenn Olaf Scholz es schaffe, die Linkspartei unter die 5%-Hürde zu drücken, dann schicke sie ihm einen Blumenstrauß.
Ja, also an der Stelle müsste man eigentlich auch mal über das journalistische Selbstverständnis dieser Moderatorin und vom Bild-TV reden, aber das machen wir ein andermal vielleicht.
Aber es ist ja zum Beispiel dann kein Wort darüber geredet worden, dass die AfD in Sachsen-Anhalt die stärkste Partei werden könnte. Also ich will ja jetzt nicht groß herumhufeisen, aber das würde mich unrunder machen, ehrlich gesagt.
Ich verstehe das, also ich verstehe deine Sorge vor der Stärke der AfD oder dass sich das interessiert. Andererseits, der Unterschied ist nun mal, dass die AfD keinesfalls in eine Bundesregierung kommt.
Das hat man über die FPÖ ja lang gesagt.
Ja, gut, aber in diesem Fall haben es alle Parteien ausgeschlossen, formal.
Okay.
Ne? Also gut. Dass das bei der Linkspartei eben nicht so sicher ist und ich teile auch dein AfD-Unwohlsein, also dass sie nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen, in diesem Wahlkampf auch nicht so sehr, weil eigentlich die vergangenen Wahlkämpfe gezeigt haben, wenn man die ganze Zeit vor der AfD warnt im Wahlkampf, wird die AfD eher noch stärker. Also dass sie diesmal nicht so im Mittelpunkt steht, finde ich ehrlich gesagt als ganz, ganz angenehm.
Ich bin ja bei dieser Linken immer etwas gespalten. Also zum einen, vieles, was die fordern, ist bei uns einfach sozialdemokratischer Mainstream. Also Mindestlohn, okay, ist etwas höher als die anderen fordern. Bei uns fordern sie halt grundsätzlich einen Mindestlohn. Gesamtarbeitsverträge oder Tarifverträge für möglichst viele oder für alle. Mehr Umverteilung, mehr Personal im Gesundheitswesen, mehr bezahlbaren Wohnraum. Könnte in jedem SP-Programm stehen. Aber dann drehen die Linken in Deutschland, so habe ich zumindest so aus der Ferne das Gefühl, einfach immer mal wieder so seltsam ab. Also gerade zum Beispiel, wenn es um Russland geht. Und ich frage mich dann, ist jetzt das noch so dieses alte SED-PDS-Erbe oder woran liegt das?
Wenn ich da ganz kurz einwerfen darf, alles, was du aufgezählt hast, ist ein Österreich plus minus sozialdemokratische Position. Übrigens auch so Dinge wie NATO. Also ein NATO-Beitritt Österreichs, den verlangt eigentlich niemand. Es ist so ein bisschen Konsens, ob das gescheit ist oder nicht, wäre eigene Debatte. Aber
es ist angesichts eurer Tradition und auch ein bisschen was anderes, ob man sagt, ich will aus der NATO raus oder will ich überhaupt in die NATO rein. Das ist schon eine andere Diskussion. Und ehrlich gesagt, alles, was ihr aufgezählt habt, ist in Deutschland auch SPD-Position. Ja? Und da kommt es aber auf die graduellen Unterschiede an. Um mal beim Beispiel Gesundheitswesen zu bleiben, Matthias, der Unterschied ist zum Beispiel, dass die Linke das Gesundheitswesen einfach komplett rückverstaatlich verstaatlichen will. Also nicht einfach ein bisschen mehr Personal oder ein bisschen mehr öffentliche Trägerschaft für Krankenhäuser, sondern einfach komplett staatliche Strukturen dafür. Und auch beim Klimawandel einfach auf Staatsfonds setzt, um die Transformation zu bezahlen und nicht auf Anreize für die Privatwirtschaft, solche Dinge. Also da gibt es schon Unterschiede, die die Abgrenzung klar machen, auch jenseits von Russland. Aber das stimmt schon. Außenpolitik ist der große Unterschied zwischen der Linkspartei und sagen wir mal zwischen der SPD und den Grünen. Und ich glaube schon, dass das Verhältnis zu Russland bei vielen Linken sicher deshalb so speziell ist, weil man einerseits, wie du das ja auch schon angedeutet hast, Matthias, in Ostdeutschland, wo ja die Linkspartei sehr, sehr stark ist, schon noch eine viel größere kulturelle und geschichtliche Nähe zu Russland hat, was eine härtere Haltung gegenüber dem Land auf eine gewisse Art, sagen wir mal, zumindest schwieriger macht, also einer größeren Überwindung vielleicht bedarf. Und weil andererseits ja einige westdeutsche Altlinke dann auch wiederum von ihrer Sowjetverklärung dann doch nicht so ganz loskommen. Das gibt es in der Linkspartei schon auch noch. Das gibt es in der SPD zum Beispiel viel, viel weniger. Und dazu geht es halt im Verhältnis zu Russland schnell um militärische Fragen, also um Abschreckung und um Waffen und solche hässlichen Dinge, wo die kategorische Antwort der Linken ja sowieso ist, nö, das wollen wir halt nicht. Deshalb wollen sie natürlich auch so eine Art von Antwort darauf nicht geben. Aber das ist ja, sagen wir mal, jetzt sind das alles deutsche Sonderfälle. Wie ist das denn bei euch? Gibt es bei euch noch so antikommunistische Kampagnen? Also spielen da die roten Socken? Gibt es diesen Begriff bei euch überhaupt? Ist das mobilisierbar bei euch, dieses Gefühl, oh Gott, da kommen die Roten?
Ja, immer wieder. Antikommunismus ist sicher Teil der österreichischen Identität, vielleicht sogar mehr als Antifaschismus, aber es ist nicht so bekannt. Das ist das Interessante daran. Der Historiker Oliver Rathkolb hat das mal die verdrängte Komponente der österreichischen Identität genannt. Also jemanden vorzuwerfen, er sei links außen, das ist in Österreich nicht gemeint. Und zum Beispiel 2016 wurde Alexander Van der Bellen eine angebliche kommunistische Vergangenheit vorgeworfen von seinem Gegenkandidaten Norbert Hofer. Und darüber ist dann lang und breit diskutiert worden. Und abweichende politische Meinungen gelten gleich mal als links. Also wer Sebastian Kurz zum Beispiel kritisiert, gilt fast automatisch als links. Wobei das dann im Grunde immer nur um die Position in Migrations- und Asylfragen geht. Also die, wie man sich da positioniert, entscheidet darüber, ob man eben vermeintlich links sei oder nicht. Also um nochmal kurz die Frage zu beantworten, ja, es gibt solche Kampagnen und ja, sie funktionieren auch.
Bei uns gibt es sie auch, aber sie werden immer wieder etwas anders verpackt. Also es gab mal eine SVP-Kampagne und sie kommen vor allem meistens von der SVP, die sich gegen die Linken und Netten gerichtet hat. Das ist aber auch schon ein paar Jährchen her und momentan läuft so eine auch teilweise ins Gaga-eske abdriftende Kampagne gegen die Städte, also gegen die rot-grün regierten Städte, die nur auf Kosten aller
das
anderen
leben. Das gibt es übrigens bei uns auch. Kannst du dich an den ÖVPler erinnern, der mal gesagt hat, wir schicken unsere Kinder nach Wien und dann kommen sie als linke Grüne zurück oder so irgendwie.
Genau, genau. Es ist so dieses Niveau zur Zeit, wo so diese Kampagne läuft.
Das natürlich auch, klar. Also, ja. Kreuzberg.
Es ist mehr so, also ich habe jetzt da in diesem Zusammenhang nicht den, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt den Vorwurf oder das, die Beschimpfung als Kommunist oder Kommunistin gehört habe, aber es geht halt so ähnlich in die Richtung und historisch gesehen waren wir vermutlich die härtesten Antikommunisten auf dem Kontinent. Also in den 70er Jahren haben Private, also Ernst Cincera namentlich, haben Subversive gejagt und fischiert. Bis in die 90er galt eine Direktive, welche die Entlassung von Bundesangestellten, die einer kommunistischen Organisation angehörten, vorsah. Später dann wurden ehemalige Trotzkisten zu den mit den höchsten Finanzbeamten im Land. Und 1989 platzte der Fischenskandal, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Also als bekannt wurde, dass die Behörden hunderttausende Bürgerinnen und Bürger fischiert hatten, also Archivkarteien über die angelegt hatten, weil man eben sie subversive Umtriebe verdächtigte. Und es wurde auch bekannt, dass es Karteien gab mit den Namen von 10.000 etwa Schweizerinnen und Schweizern, die im Kriegsfall hätten interniert werden sollen. Und da gehörten sehr viele dazu, denen man vorwarf, kommunistisches Gedankengut zu pflegen. Und heute, ich würde mal so dieser der Vorwurf, einfach links zu sein, den gibt es auch. Und das ist ähnlich bei Kurz wie bei uns bei der SVP. Aber meine Kunststück, also bei der SVP ist quasi alles also rechts von ihnen hat es eigentlich keinen Platz mehr, da kommt die Mauer und alles, was halt links von ihnen ist, gilt als links und nicht bei ihnen auf Kurs. Also diesen Vorwurf gibt es schon.
Ja, aber genau, das ist der Kleid. Bei uns ist es so, wir sind Mitte, wir sind die Rationalen, die Überlegten, die Nicht-Ideologischen und alles andere ist links und deshalb ideologisch verbrämt.
Ja, von dem her ist es etwas anders.
Das ist natürlich in Deutschland besonders absurd, gerade an dieser Rote-Socken-Kampagne, dass sie sich gegen Olaf Scholz richtet, der Vizekanzler in einer großen Koalition ist, also ihm vorzuwerfen, er wäre da eigentlich sozusagen der Gott sei bei uns des kommenden Kommunismus, ist besonders absurd. Ja, aber die Selbstbehauptung ist bei uns ja auch so, ne? Also wenn wir sagen, die anderen sind böse, dann ist man selber natürlich gut. Mhm. Aber Florian, was mich wundert, dem mobilisierbaren Antikommunismus in Österreich, von dem du jetzt gerade erzählt hast. Wir haben doch letzte Woche darüber gesprochen, dass es bei euch sowas wie eine Linkspartei eigentlich gar nicht gibt. Also gegen wen richtet sich das denn dann genau?
Also es richtet sich, was ich vorher gemeint habe, gegen das Ideologische, gegen dieses vermeintliche Gespenst des Linken. Es gibt schon ein paar linke Kleinparteien, aber halt keine, die bundesweite Strahlkraft hat. Es gibt auch eine KPÖ, also Kommunistische Partei Österreichs, die wurde allerdings im November 1945, also bei den ersten Nationalratswahlen, de facto abgewählt. Also Stalin ging ja davon aus, dass die Kommunisten in Österreich 20-25% erreichen und man dann eine Volksfrontregierung bilden könnte. Gemacht haben sie 4,9% und davon sind sie auch nie wieder raufgekommen. Aber in der Steiermark ist sie geblieben. Dort gibt es die KPÖ. Und die ist im Land, vor allem aber in der Stadt Graz, sehr erfolgreich. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, bin mir nicht sicher. Aber am 26. September, also gleichzeitig mit euch, wird ein Graz gewählt. Und es schaut so aus, als würden die Kommunisten auf Platz 2 kommen.
Und dazu sagt Herr Kurz wieder nichts. Unglaublich. Aber du hast gesagt KPÖ, also Kommunistische Partei Österreichs, ja, nur um das mal zu übersetzen. Und das ist so richtig mit allem, was dazugehört. Also mit Mao und Stalin-Verehrung.
Ja, also ja und na. Also ja, also groß geworden sind sie eigentlich in Graz wegen eines Politikers, Ernest Kaltenecker. Der war mal Jungsozi, ist dann zu den Kommunisten gegangen, ist dann der nettes Gesicht worden, der hat einen Großteil seines Gehalts gespendet, das macht auch seine Nachfolgerin LKK, geben sich fürsorglich. Es gibt so Geschichten, wie er, der Kaltenecker, mit der Rohrzange losgeradelt ist, um da selbst Hand anzulegen, wenn sich jemand kein Handwerker leisten könnte.
Entschuldigung, schnell. Ja. Ich möchte nicht, dass Olaf Scholz meinen Siphon repariert.
Also, aber Kaltenecker hat es wirklich können.
Ja, eben, also ich würde einfach da, also von dem her lässt sich vielleicht da der Kommunismus
Vorwurf. Es gibt übrigens sogar einen Dokumentarfilm über ihn, der Kommunist heißt, der vom deutschen Regisseur Marc Bauder. Und so hat sich halt die KPÖ in Graz und in der Steiermark irgendwie so das Image der mitfühlenden Servicepartei aufgebaut.
Entschuldigung, aber so mitfühlende Servicepartei, das ist jetzt schon sehr weit weg von irgendwelchen Ho-Ho-Ho-Chi-Minh-Rufen und Mao-Verehrung und Stalin-Reliquien.
Genau, also sie haben das ja wirklich gut aufgezogen, das muss man ihnen lassen. Nach außen hin erinnert nicht viel an Kommunismus. Wenn man eben mit LKK spricht, also wenn man mit ihr als Journalist spricht, redet sie ja ungern über die Sowjetunion. Sie nimmt das Wort Revolution nur widerwillig in den Mund. Wobei, da sagt sie dann schon, die hat sie nicht aufgegeben, aber sie muss demokratisch erreicht werden.
Entschuldigung, darf ich da ganz kurz unterbrechen mit einer ganz kleinen Anekdote? Bodo Ramelow ist ja der einzige Ministerpräsident der Linkspartei in Deutschland. Ja. Die Linkspartei hat in ihrem Programm ja immer noch stehen, dass sie eigentlich einen, ja, demokratischen, aber doch einen Sozialismus will. Woraufhin ich Bodo Ramelow, als ich ihn mal interviewt habe vor, weiß ich nicht, 6, 7, 8 Jahren, als erstes fragte: Herr Ramelow, sind Sie eigentlich Sozialist? Und er ist so an die Decke gegangen, dass dieses Interview nie veröffentlicht werden konnte, weil die Zuhörer wissen das ja vielleicht, Interviews autorisiert werden. Und er so rumgeschimpft hat, dass er nachher nichts davon veröffentlicht sehen wollte. Also das war sehr bezeichnend. Erinnert mich so ein bisschen an das, was du jetzt beschreibst. Ne? Also man hat das ja, noch im Namen und im Programm, aber eigentlich will man damit dann vielleicht doch nichts mehr so viel zu tun haben, weil man weiß, dass man damit keinen Stich mehr macht.
Also sie nennt sich schon Kommunistin, so ist es nicht. Und natürlich, es wäre einfach keine linke Partei, die KPÖ, wenn sie nicht von Konfliktlinien durchzogen wäre. Also die einen wollen aus der EU austreten und den Schilling zurück, andere haben ihren Frieden mitgemacht. Manche sehen die Sowjetunion als vernünftiges Projekt mit so leichten Schwächen in der Umsetzung. Andere ziehen da eine klare Trennlinie. Auch bei Migration gibt es übrigens sehr unterschiedliche Positionen. Es ist ja Unfug zu behaupten, es gäbe die eine linke Position zu Asyl- und Migrationsfragen. Aber zum Kern zurück, also die KPÖ gibt es als linke Partei in Österreich, links der SPÖ in Graz und der Steiermark, aber sie ist trotzdem zu klein, damit man bundesweit irgendwie Stimmung gegen sie machen könnte, im Gegensatz eben zu euch.
Wobei, also apropos Revolution, also bei uns haben sich ja die Sozialdemokraten mal die Überwindung des Kapitalismus ins Parteiprogramm geschrieben. Und jetzt kann man jetzt davon halten, was man will, aber als KP hast es halt dann in so einem Land schwer, noch irgendeine USP zu finden, außer eben, du setzt auf Führerkult und totalitäre Ideen.
Ah ja, das ist mein Stichwort, also totalitäre Ideen und autoritäre Personen an der Spitze und so weiter. Erich Honecker, ja, also der letzte Staatschef der DDR und seine Frau waren ja nach der Wende, also nachdem die SED aufgelöst wurde, beziehungsweise in die PDS überging und die DDR nicht mehr existierte, Ehrenmitglieder bei der sogenannten KPD Ost. Das war eine Neugründung, die gab es erst ab 1990 und hat sich den eigentlich ja schon verlorenen Kampf um den Kommunismus dann irgendwie doch nochmal auf die Fahnen geschrieben, hat aber dann auf Landes- oder Bundesebene nie mehr als 0,2% bekommen. Das macht sie aber dann doch noch zu einer der erfolgreicheren dieser Kleinstparteien, die ihr bei euch ja offenbar auch habt. Es gibt nämlich daneben auch noch die MLPD, also die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands, die sich ganz offen auf Stalin und Mao und solche netten Gestalten bezieht. Und dann gibt es noch die DKP, die übrigens wie die KPD Ost auch vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuft wird. Also wir haben hier so diese linke Splittergruppentradition durchaus auch noch fortgeführt. Die sind aber ehrlich gesagt alle irrelevant, auch wenn sie hier in Berlin immer noch recht groß plakatieren. Also hier scheinen sie noch ganz gute Basis zu haben. Aber Matthias, wir haben jetzt über die Parteien in Deutschland und in Österreich geredet, die so einen Gedankengut haben und über die Kampagnen, die dagegen laufen. Wie ist das denn bei euch? Ist die Schweiz mittlerweile nach all diesen Vorgängen, die es da gab in den 80er Jahren, von denen du erzählt hast, tatsächlich kommunismusfrei?
Nein, natürlich nicht. Also ich muss vielleicht mal sagen, die KP war hier mal verboten, also während dem so Mitte, Ende 30er Jahre bis 45. Aber nein, es ist halt mit den kommunistischen Strömungen bei uns so wie mit der Volksfront von Judäa und der jüdischen Volksfront. Also das bleibt alles immer sehr klein und bekeift sich aber umso mehr. Was es aber gibt, ist eine Partei der Arbeit. Die gibt es, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch plus minus national, ist aber wirklich nicht stark, sehr klein, kann ab und zu eine oder einen von 200 Nationalräten stellen. Momentan ist das Denis de la Russie aus dem Neuenburger Jura. Sowieso ist in der Romandie die PDA auf lokaler Ebene, ähnlich wie die KP in Graz, immer wieder mal an gewissen Orten vertreten. Eben dieser Monsieur de la Russie, der ist einer von zwei PDA-Stadträten in Le Locle, das ist eine Uhrmacherstadt im Jura, Neuenburger. Und es gibt auch in der Westschweiz mit der Solidarité noch eine, kann man sagen, trotzkistische Alternative zur PDA. In der Deutschschweiz und in den Städten sind dann aber also auf lokaler Ebene eher linksalternative Parteien, wie zum Beispiel die Alternative Liste präsent. Die haben gar nicht so richtige Parteistrukturen, wurden 68 ursprünglich als klassische kommunistische Partei gegründet, schwörte dann aber Ende der 80er den Marxismus-Leninismus ab, nannte sich progressive Organisationen der Schweiz. Ich spare euch jetzt die Details. Ging dann teils in den Grünen auf, teils eben in dieser alternativen Liste. Wie gesagt, Volksfront von Judäa, jüdische Volksfront, verdammt kompliziert, immer wie immer eigentlich an den linken oder rechten Rändern. So. Aber was das Lustige an der AL ist, zumindest in der Stadt Zürich, dass die immer mal wieder hier so diesen gemütlichen rot-grünen Gottesdienst der Stadtoberen stört und auch das von SP und Grünen dominierte Stadtparlament ärgert, wenn die wieder mal etwas zu viel Wohlfühl-Toskana-Sozitum versprühen, und das gefällt mir. Und dabei geben sie eben auch teilweise mit der FDP Koalitionen ein, und vor allem wenn es um... Jetzt nickst du, das interessiert dich, gell? Mhm. Und das ist lustig. Die haben teilweise so ein Stachel im Fleisch.
Ich glaube auch, dass das auf kommunaler Ebene ja ganz gut funktionieren kann, und ich glaube auch, die Linke im Bundestag hat eine gewisse Funktion im Verhältnis zu den anderen Parteien. Aber was, vielleicht können wir nochmal zurückkommen zu der Kampagne, die ja Ursprung unseres Themas war. Ich glaube, dass diese Dinge bei uns vielleicht nochmal auf eine andere Art und vielleicht auch noch heute noch auf eine bessere Art und länger funktionieren als bei euch, weil es ja bei uns tatsächlich einen realen Hintergrund dafür gibt. Ne? Also in einem Land, das zum Teil in der sozialistischen Planwirtschaft inklusive Stasi-Massen Bespitzelung eingesperrt war, triggert es halt was, wenn von Enteignung die Rede ist, und nicht nur bei Wohnungen übrigens, ja, sondern auch in vielen anderen Bereichen oder eben vom demokratischen Sozialismus. Ich erzählte gerade schon davon. Wobei das Merkwürdige ist, dass die Linke dann gerade in diesem Osten wo eigentlich diese Erfahrung ja dafür sorgen sollte, dass man sowas nicht nochmal will, immer viel, viel stärker war als im Westen. Also viele, die vor allem das sozialistische Feindbild gern gepflegt haben, waren halt immer sehr, sehr weit weg von dem, was dann der real existierende Sozialismus vielleicht auch bedeutete und was ja auch ein Leben geprägt hat und wovon man vielleicht auch nicht lassen will.
Aber jetzt sag mal, die eigentliche Frage ist ja, ist dieses Feindbild, diese Gefahr, vor der man da warnt, gibt es da eine Begründung bei Linkspartei und SPD?
Du meinst, ob es gerechtfertigt ist?
Ja, ist es gerechtfertigt, dass man so vor denen warnt?
Ich würde sagen, jein, wie immer, oder eher konkreter gesagt, fast nicht gerechtfertigt. Es gibt einige Ideen um Personen in der Linkspartei, die wirklich, wirklich gruselig sind. Also außenpolitisch über Russland haben wir gerade schon gesprochen. Die Idee, die NATO durch ein kollektives Sicherheitsbündnis mit Russland zu ersetzen, wo völlig unklar ist, wie sowas aussehen sollte. Dann sind einzelne Abgeordnete glühende Anhänger von Nicolas Maduro oder Hugo Chavez oder solchen Gestalten. Die ist ja mit den Freiheiten nicht allzu ernst. Meinen mehrere Gruppen in der Partei, darunter die kommunistische Plattform, wo Wagenknecht mal Mitglied war beispielsweise, aber auch das marxistische Forum oder eine Gruppe mit dem sehr schönen Namen Kuba C werden vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuft. Also das sind schon die Dinge, wo man sagen kann, nein, das hat vielleicht in einer Regierung, die irgendwie sagen wir mal einen politischen Konsens ausdrücken soll in Deutschland und gewisse Standards einhalten soll, vielleicht dann doch nicht zu suchen. Das haben ja SPD und Grüne auch klar gemacht.
Aber also, ich weiß nicht, solche Positionen findet man auch in jeder linken Partei. Also ich würde behaupten, bei Untergruppen der Sozialdemokraten. Also
gut, aber allo Presidente, es macht die Position nicht wirklich besser und vor allem Untergruppen.
Nein, also, nicht, aber...
Also Untergruppen, ich meine, der heutige Co-Präsident der SP Schweiz, Cedric Wermuth, der hat 2013 war es, das Regime von Hugo Chavez in einem Gastbeitrag in der Zeitung Le Matin öffentlich verteidigt. Also das...
Ja, okay. Aber es kann sein, dass Deutschland da, sagen wir mal, ein bisschen empfindlicher ist. Ich glaube, die Gründe habe ich ja gerade schon versucht zu erklären. Die historische Erfahrung ist halt auch ein bisschen näher für viele Deutsche. Und deshalb gehört das zu den Grundfesten, dass man nicht in diese Richtung tendiert. Das kann ich schon nachvollziehen. Wobei ja auch von ihnen, sagen wir mal, auch keine akute Umsturzgefahr ausgeht. Ne? Also man sollte diesen folkloristischen Charakter dieser Gruppen, die ich gerade beschrieben habe, auch nicht unterschätzen. Aber das Irre ist ja, dass diese Unionskampagne auch auf die SPD zielt, so nach dem Motto, also es ist quasi wörtlich das, was die Union tatsächlich sagt, Scholz ist nur Fassade und Esken, also Saskia Esken ist die wahre SPD. Und da kann man nur sagen, dass die Ideen von Saskia Esken, also einer der beiden Parteivorsitzenden der SPD, halt auch nicht so besonders umstürzerisch sind. Also zumindest,
Matthias ist ganz nervös.
Ja, nein, ich habe da nämlich eine konkrete Frage. Ich habe nämlich in diesem Zusammenhang gelesen, so Tweets, so raunende Tweets, wer wird dann den Koalitionsvertrag unterschreiben? Esken oder Scholz? Also ist es so, dass Esken wirklich dann, wenn es zu einer Koalition kommt, diesen Vertrag und sie den Vertrag unterschreibt? Und zweitens, ehrlich gesagt, das hat schon fast so etwas die Anmutung von so diesen Obama soll seine Geburtsurkunde zeigen Dinge. Ich finde das völlig, völlig strange.
Ja, das ist Kampagne und das ist natürlich, also es ist einerseits irre, weil Esken keine linksradikale Sozialistin ist, sondern einfach ein bisschen linker als das, was Olaf Scholz, der nun wirklich ein großkoalitionärer Politiker ist, was Olaf Scholz so vertritt. Das ist völlig, völlig legitim, was das GS gemacht, das ist das eine. Man kann das natürlich politisch nicht wollen und für falsch halten. So. Das andere ist, ja, Saskia Esken wird mit Sicherheit den Koalitionsvertrag mitverhandeln, wenn die SPD in einer Koalition beteiligt sein sollte. Das ist aber völlig normal. Also natürlich sind die Parteichefs dabei, aber Olaf Scholz ist natürlich auch dabei und andere auch. Also Koalitionsverträge werden in Deutschland von Teams verhandelt. Das sind mal nur 4, mal 8, mal 12 und da wird natürlich Saskia Esken dabei sein. Warum denn auch nicht? Also und das als irgendwie radikal zu brandmarken, da schießt aus meiner Sicht die Rote-Socken-Kampagne der Union ein bisschen übers Ziel hinaus. Und ja, Kevin Kühnert hat mal Enteignungen gesagt, aber es ist unwahrscheinlich, dass das kommen würde, eben weil sie auch gar nicht alleine regieren können.
Ich schulde dir noch eine Antwort darauf, wie die Kampagnen in Österreich funktionieren, wenn es keine Linkspartei gibt oder keine linke Partei links der SPÖ. Und das erinnert mich, was in Deutschland jetzt bei der SPD passiert, erinnert mich an vieles, was in Österreich auch schon passiert ist. Also vielleicht, wenn wir ganz im Kleinen nochmal schauen, erinnert ihr euch dran, dass in Innsbruck ein grüner Bürgermeister wurde? Darüber der haben wir, glaube ich, mal gesprochen.
Georg Willi, oder?
Ja, genau. Und das ist ja so ein alter 80er-Jahre-Grüner, der so ein Öko, der im Kirchenchor singt und so weiter. Also bei dem Vorwurf, der Linksaußen zu sein, macht sich lächerlich. Und das Es war aber dann in diesem Gemeinderatswahlkampf genauso, also die gleiche Taktik wie bei Scholz und Esken. Ja, der Spitzenkandidat, der ist schon okay. Aber die Leute dahinter, das sind die ganz Gefährlichen, die Linksradikalen. Also so funktionieren diese Kampagnen dann meistens.
Wenn die wissen, wer hinter diesem Podcast eigentlich steckt.
Ja, ja, ja.
Diesen Deutschen sollten Sie kennen.
Die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts werden es wissen, ich hab's ein bisschen mit der Vergangenheit. Auch in der Musik und in der Kunst, Klassik, eigentlich ganz lässig. Auch das 19. Jahrhundert hat da trotz allem einiges auf Lager. Mit der Romantik allerdings, da habe ich zwischendurch so meine Probleme. Da wird rumgeheult und gejammert, überall sprießen an Blümelein auf saftigen Wiesen. Allerorts ist eine unerreichbare Frau, die angebetet wird, und dann kommt das Ganze auch noch nicht selten nationalchauvinistisch daher. Die Lieder von Franz Schubert sind da zum Beispiel so eine Sache, mit der ich nie warm geworden bin. Vor allem, wenn sie dann so überkandidelt vorgetragen werden. Ganz schlimm finde ich da ja zum Beispiel das Wandern ist des Müllers Lust. Das ist ja furchtbar. Der Sänger Gisbert zu Kniphausen. Ja, ja, einmal muss das sein.
Das kann mich jetzt überraschen. Das ist doch sonst Matthias' Rolle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, wobei, Matthias, du warst doch Pfadfinder. Du hast es gesungen, sicher, oder?
Also ich weiß nicht, ob wir das beim Pfadi gesungen haben. Wir haben gesungen bei der Pfadi, und ich würde das auch für dich, wenn wir mal wandern gehen, noch so gerne singen.
Ja, das wäre sehr nett. Lieber wäre es mir aber, wenn es der Sänger Gisbert zu Kniphausen tun wird.
Buchen Sie jetzt Zeitreisen, 3000 Euro eine Woche mit Matthias und Florian singend durch die Alpen.
Darf ich weitermachen?
Jetzt sind alle völlig aus
wenn's
dem Konzept.
Sein muss.
Wo war ich? Genau, also Gisbert zu Kniphausen, wollte ganz eine scharfe Kurve machen. Und der Pianist Kai Schumacher, die haben mich eigentlich jetzt ein bisschen mit der Romantik und vor allem mit Schubert versöhnt. Die haben nämlich 10 Lieder des Wiener Komponisten, der 1828 mit nur 31 Jahren gestorben ist, neu interpretiert und ins 21. Jahrhundert geholt. Mit Schlagzeug zwischendurch, mal am Gitarrensolo. Kniphausen singt die alten Texte so, dass man glauben könnte, sie wären gerade gestern geschrieben worden. Und man kriegt fast das Gefühl, Franz Schubert sei im Grunde der erste moderne Singer-Songwriter der Musikgeschichte. Lass ihre Hunde heulen, heißt das Album, das gerade erschienen ist mit Balladen, vor allem aus dem Zyklus Winterreise und aus dem Schwanengesang. Franz Schubert ist sowieso ein Österreicher, den man kennen muss, und Gisbert zu Kniphausen und Kai Schumacher sind Deutsche, die und deren Musik man kennen muss.
Werbung.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.
Florian, ihr führt demnächst etwas ein in Österreich, das nennt sich Klimaticket, und das soll irgendwie revolutionär sein, entnehme ich zumindest der Beständigkeit und der Vorfreude, mit der du seit Wochen davon redest. Was ist das, dieses Klimaticket?
Wir reden jetzt ein paar Minuten über Kommunismus und schon ist der Revolutionsgedanke in dir so ganz tief drinnen, oder? Das, ja. Also, weil ob es revolutionär ist, weiß ich jetzt nicht. Also das Klimaticket ist eine Netzkarte für den öffentlichen Verkehr. Kostet rund 1000 Euro und du kannst den gesamten öffentlichen Verkehr in Österreich benutzen. Einschränkung. Im Osten fehlen noch ein paar Bundesländer. Die machen da noch nicht mit, so kleine wie Wien zum Beispiel. Die ziehen sich noch mit Betonung auf noch.
Aber danke, dass du das mir bisher vorenthalten hast. Ich meine, ein Klimaticket ohne Wien, Entschuldigung, aber das ist ein Witz.
Und sag mal nochmal, wie viele Österreicher leben in Wien? Jeder Fünfte oder so?
Ja, ich lasse es mal bei jedem Fünften.
Das ist
ja mehr.
Aber ich meine sowieso, also was ist das revolutionär daran, dass sie nun auch eine Netzkarte hat? Deutschland hat die Bahncard 100, die Schweiz das Generalabonnement, also das, kurz das GEA, und das seit bereits, Achtung, dem Jahr 1898.
Aber ganz kurz, Zwischenfrage, kann man bei der Bahncard 100 alle Busse, Straßenbahnen und so weiter benutzen oder halt die Züge der Deutschen Bahn?
Jein, wie immer. Man kann mit der Bahncard 100 in den allermeisten Großstädten und in vielen weiteren Städten die Anschlussfahrten auch machen. Das heißt,
also
man
vom Hauptbahnhof zu XY.
Nach Hause zum Beispiel oder wohin man auch immer muss. Aber auch von zu Hause zum Hauptbahnhof zum Beispiel.
Aber das nicht von zu Hause, wenn ich in Berlin vom Hotel dich besuchen fahre und eine Bahncard 100 hätte, könnt ihr das nicht machen?
Das ginge nicht, nein.
Okay.
Kostet übrigens auch 4.000 Euro, die Bahncard 100, ne?
Ja, größeres also Netz und so kann man mehr. Schon argumentieren.
Ja gut, aber das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, wenn wir schon dabei sind, ganz kurz. Deutschland ist größer und deshalb ist die Bahncard 100 teurer, aber das heißt ja nicht, dass man tatsächlich auch durch ganz Deutschland fährt. Also jemand, der zwischen Hamburg und Berlin pendelt, für den ist es ja egal, dass er sozusagen das ganze süddeutsche Netz auch noch mitbezahlt mit den 4.000 Euro.
Gut, aber nur kurz, also das GEA kostet irgendwie, glaube ich, etwa 3,8 oder so.
3.800 Franken, meinst du?
Ja. Und da habe ich mit dem kann ich Bus fahren, Tram fahren, Schiff fahren. Also da kann ich wirklich von Tür zu Tür dich in einem Außenquartier von Genf besuchen, von Zürich aus. Ich kann sogar die eine oder andere Bergbahn benutzen.
Ja, also euer Generalabonnement ist vergleichbar mit dem Klimaticket, außerhalb beim Preis. Also kostet euer Abo kostet das Dreifache vom Klimaticket.
Ja. Gut, das Dreifache.
Genau. Und nur kurz zur Erklärung, warum Wien noch nicht mitmacht. Da geht es halt ums Geld. Weil in Wien gibt es ja eine relativ günstige Jahreskarte, 365 Euro. Die Warenkosten sind aber natürlich höher und das muss die Stadt zuschießen. Und der Bund will beim Klimaticket jetzt aber nur die 365 Euro ersetzen. Und deshalb streitet man sich halt noch. Und was halt neu ist, das hat es einfach in Österreich bislang nicht gegeben, dass sie mit dem Klimaticket mit jeglichem öffentlichen Verkehr fahren kann.
Mhm. Auch Bergbahnen wie in der Schweiz?
Nein, Bergbahnen sind glaube ich nicht dabei. Und bei Schiffe, ich habe ums Verrecken auf der Homepage des Klimatickets nichts gefunden, ob da irgendein Schiff dabei ist, aber so der Twin City Liner von
ohne
Wien
Schiff,
nach Bratislava,
ohne Schiff,
der wäre
ohne
super.
Schiff ist so eine Netzkarte einfach nichts wert. Also das.
Was soll denn der Effekt sein? Ich nehme an, dadurch sollen zugunsten der Klimapolitik die Leute aufs Auto verzichten, ja?
Das wäre die Idee.
Und vielleicht da Erfahrung aus der Schweiz, sie funktioniert auch ganz okay, wobei es hier nicht unbedingt das GA war, sondern vor allem das Halbtagsabo, das dafür verantwortlich war, dass gerade auf den Hauptachsen weniger im Auto und mehr im Zug gependelt wird.
Was ist das Halbtagsabo?
Da bezahlst du, was sind jetzt
gerade? Bahncard 50, oder?
Genau, bezahlst du irgendwie 150 Franken, glaube ich, wenn ich das
und
richtig.
Und seit wann gibt es das? Also dieser Effekt muss ja irgendwann, kann ja nicht 1898 eingetreten sein, als dieses Netzding eingeführt
das
wurde.
Das wurde in den 80er Jahren, als es hier eine
87, oder?
Genau,
war
eine Sondersession über das Waldsterben und da wurden die SPÖ damit beauftragt, den öffentlichen Verkehr auszubauen und da war ein Teil davon, dass sie dieses Halbtagsabonnement pushten. Das gab es, glaube ich, schon ein paar Jahre vorher und dann war das aber wirklich ein Quantensprung, also von, glaube ein paar 10 oder 100.000 auf irgendwie 2 Millionen, die das hatten. Und gleichzeitig wurde auch das Projekt Bahn 2000 angeschoben, mit dem zum Beispiel die Verbindung Zürich-Bern beschleunigt wurde und generell das ganze Netz noch besser aufeinander abgestimmt wurde.
Ja, da möchte ich jetzt nicht wieder drüber reden, sonst wird mir wieder offensichtlich, wie wenig Deutschland da tut, da. also sowas gibt es natürlich in Deutschland auch, also Bahncard 50.
Taktfahrplan.
Ja. Das Problem ist doch, dass man mit diesen Angeboten eigentlich nur die Leute in den Städten kriegt, weil die davon profitieren,
wieso?
Oder?
Na.
Naja, weil.
Ein Beispiel. Ja. Wenn ich in Wien wohne und zum allergrößten Teil nur dort öffentlich fahre, dann ist das Klimaticket nicht wirklich ein Anreiz, weil die Jahreskarte ist viel billiger, 365 Euro. Interessant wird es für andere, die zum Beispiel im Auto pendeln oder für Familie oder, ich weiß, ich bin jetzt nicht die Masse, aber nur als Beispiel für Leute wie mich. Also ich habe derzeit diese ÖBB Österreich-Karte, also eine Karte für das ÖBB-Netz. Und ich habe eine Wiener Linien-Jahreskarte. Und wenn ich aber woanders fahre mit dem anderen öffentlichen Verkehrsunternehmen, dann entscheide ich mich schon sehr oft fürs Auto. Wenn ich jetzt aber alle anderen Linien ohnehin dabei habe, dann bin ich mir sicher, dass ich es öfter stehen lasse. Und dann steige ich halt doch in den Bus ins Ötztal oder nach Lienz.
Und es ist halt, also einerseits ist es sicher eine Frage der, wie sagen wir das neudeutsch, Convenience, also dass es halt einfach angenehm ist. Also in der Schweiz ist auch so, viele leisten sich einfach ein GEA, also gerade auch viele wanderfreudigen Seniorinnen und Senioren. Dann gibt es sicher die, die eben regelmäßig pendeln auf so auf diesen Sprintstrecken, die das auch dann nach 3-4 Monaten maximal schon ausgefahren haben. Für die lohnt es sich richtig. Und dann, dass es attraktiv ist, ist halt aber auch eine Frage des Angebots. Also wenn ich mit einer gescheiten Tür-zu-Tür-Verbindung, sagen wir jetzt, das ist Freizeitverkehr, klar, also von Zürich in, sagen wir, unser Nonetal kommen will, dann nehme ich sogar für eine solche Strecke, die recht lang dauert, auch wenn man umsteigen muss, eher den ÖV als das Auto, weil ich zum Beispiel in diesem Fall nicht aus diesem elendigen Gotthardtunnel selber fahren muss und ich müsste mir auch selber noch irgendein Auto organisieren, weil ich in meinem Fall keins habe. Aber wenn ich dann aus eben diesem Onsenone ins Bündner Rheinwald fahren will, das ist dann etwas so eine tangentiale Verbindung, da muss ich dann schon Ferien haben, damit ich die viel längere Fahrzeit gegenüber dem Auto auf mich nehme, weil das Sandwich jetzt im Bahnhof Bistro in Bellinzona ist nicht so gut, als dass es zum Beispiel jetzt fast einen stündigen Aufenthalt rechtfertigen würde.
Also das ist aber allen klar, also dass der Erfolg vom Klimaticket auch davon abhängen wird, also vom Angebot, das geschaffen wird. Also ich komme jetzt, ich nenne immer diese zwei Beispielregionen, Waldviertel und Südburgenland. Kann ich mir schon ein Klimaticket kaufen. Aber wenn es halt wenig gibt, was ich damit benutzen kann, wird es schwierig. Und das soll aber ausgebaut und vor allem auch, was ja in der Schweiz die große Revolution war, dass es aufeinander abgestimmt war. Also das merke ich ja selber, wenn ich in der Schweiz bin, wenn ich in Olten umsteige, da steige ich beim einen Zug aus und beim anderen ein, weil es einfach alles aufeinander abgestimmt ist. Wenn das tatsächlich passieren soll, dann wären wir vielleicht eher in der revolutionären Stimmung von Lenz.
Wobei man auch sagen muss, selber schuld, wenn du im Südburgenland wohnst. Also kannst halt nicht,
es ist ein müßiges Argument.
Nein, aber du kannst halt nicht alles haben, günstige Immobilien und eine Top-Anbindung an den ÖV.
Ja, aber wenn viele Menschen hinziehen, nachher kann man auch mal drüber reden, da einen öffentlichen Verkehr hinzubauen.
Genau. Also,
es gibt ja in Deutschland eine Forderung momentan von Grünen und von Linkspartei, die sich da einig sind, dass es in jedem Dorf jede Stunde einen Bus geben muss, der da lang fährt. Also zumindest tagsüber. Was haltet ihr davon?
Super.
Echt? Ich finde das ja ehrlich gesagt also fast schon grenzsozialistisch von dir, du rote Socke, dass du jetzt solche Dinge befürwortest.
Hasta la Victoria siempre. Na, aber wieso? Was ist so schlimm dran?
Naja, weil es halt total pauschal ist. Also natürlich soll der Nahverkehr besser werden und so funktionieren, dass man ihn auch nutzen kann. Und Burgenland, genau. Ja, schön und gut, da wäre ich auch eher bei dir als bei Matthias. Aber wenn man in einem Dorf einfach vielleicht niemanden hat, der mit diesem Bus fahren will, ja? Und da steigt eine Woche lang niemand ein. Oder einen Monat lang. Weil die Leute für ihre Strecke doch lieber das Auto nehmen. Sie können das ja immer noch frei entscheiden. Warum soll dann der Bus da weiter hinfahren? Das ist doch ökologischer Unsinn, ökonomischer Unsinn. Das wäre also so krasses Gießkannenprinzip, diese jedes Dorf, jede Stunde einen Bus, dass ich das eigentlich nicht für den Weg in die Zukunft halte. Also man kann ja punktuell ausbauen, das ist mit Sicherheit richtig, aber eigentlich müsste man den öffentlichen Nahverkehr doch viel flexibler machen. Man müsste viel mehr über Sammeltaxen nachdenken, dass sich Leute absprechen über Apps oder was auch immer. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, das punktueller und sagen wir mal nutzungsfreundlicher zu gestalten, dass man da nicht hinkommen muss und da so ein neues Busnetz über das ganze Land nehmen muss. Also das finde ich wirklich ein bisschen 19. Jahrhundert Politik, ehrlich gesagt.
Also nur vorweg mal, Sammeltaxis haben bislang noch nirgends so richtig funktioniert. Aber zu deinem imaginären Dorf. Vielleicht nimmt da halt deshalb keiner im Bus, weil er nur dreimal am Tag fährt. Ist ja möglich, nicht? Und selbst wenn er dann im Stundentakt fährt und nur drei Hanseln drin sitzen, wurscht. Also das Angebot muss da sein und ganz ehrlich, die Kosten dafür sind überschaubar. Das sage übrigens nicht ich. Sondern das sagt der ehemalige Schweizer Bahnchef und heutige Westbahn-Aufsichtsratspräsident Benedikt Weibel. Mit dem haben Matthias und ich ein Interview gemacht von vergangene Woche für die aktuelle Ausgabe. So ein Bus, der irgendwo in der Landschaft um und um guckt, was der kostet im Verhältnis zu anderen Infrastrukturausgaben, ist echt vernachlässigbar. Und noch viel wichtiger, es gehört zur Grundversorgung. Ich will ja auch, dass es überall Breitbandinternet gibt. Und wenn es dann dort niemand gibt, der Streaming-Service nutzt oder sonst was und eigentlich gar kein so schnelles Internet braucht, ich will trotzdem, dass es dort gibt. Ich will auch, dass es überall einen Wasseranschluss gibt und ich will, dass die Post auch ins hinterletzte Kaff ausgeliefert wird.
Wobei ich...
So.
Nein, aber gute Wahlkampfrede. Ja, ich muss gerade reingekommen, wenn es mit dem Tourismusdirektor nichts wird, dann bist du immerhin noch irgendwie Lokalpolitiker.
Yeah.
Aber wobei ich hier letztendlich etwas verteidigen muss. Also ich meine, die Fläche, von der wir bei Deutschland sprechen, die so ein Flächendecken der ÖV dann auch erschließen müsste, ist halt doch viel größer als, sagen wir,
ja,
die Schweiz
halt
mehr Menschen.
Oder
Österreich.
Oder, also, ich meine,
oder auch zum Beispiel Kanton Glarus. Also dort hat ja kürzlich gerade die Landsgemeinde beschlossen, was die Grünen für ganz Deutschland wollen, nämlich jedes Dorf soll an ÖV angeschlossen werden, koste es, was es wolle. Aber eben, Glarus ist nicht Deutschland und dort, also in Deutschland scheint mir doch auch etwas gibt.
Dieses Argument, Deutsch, ich meine, so riesig ist Deutschland jetzt auch nicht, und ich will ja nicht, dass eine ICE-Strecke hinbaut wird. Das ist, wir reden von einem Bus.
Ja, trotzdem. Aber,
da muss nichts gebaut werden, außer vielleicht eine Bankhalle bei der Haltestelle.
Wobei es natürlich schon auch die Gefahr ist, dass nach dem Bus dann irgendwie die neue Strecke und den IC-Halt fehlt. Das fand ich ja im Übrigen in diesem Gespräch mit Weibel doch sehr aufschlussreich, weil er sagte, also er als Ex-Bahnchef und jetzt auf eine Art immer noch Bahnchef in Österreich, also jede Investition ist a priori schlecht.
Wieso?
Weil jede Investition jährliche Kosten nach sich ziehe und weil man bei Bahnprojekten eigentlich nur in 100 Millionen Euro Brocken rechne und das ergebe halt über die kommenden Jahre dann wiederkehrende happige Summen.
Naja, wobei er sagt nicht, sie sind grundsätzlich schlecht, sondern er sagt, wenn man investiert, dann muss man sich echt sicher sein, dass es das braucht und dass diese Folgekosten halt nie eingepreist sind oder zumindest nicht kommuniziert werden. Das ist ja sehr große Kritik. Aber ganz ehrlich, ich befürchte nicht, dass in Deutschland irgendjemand auf die Idee kommt, so ganz, ganz viele neue Bahnlinien zu bauen. Also ich sage nur, renoviert mal das Vorhandene, Deutsches Eck und so. Wie ist es mit Flugtaxis, Lenz, irgendwas?
Das ist der heiße Shit. Also ich bitte euch, hier werden noch echte Innovationen vorangetrieben. Nein, ehrlich gesagt, meinetwegen auch Flugtaxis. Drohnen, die mich aus der Brandenburger Küste...
Der Bus, der nichts kostet, aber er will dann irgendwie so ein Flugtaxi, das herumfliegt.
Ja, es wartet ab. Wir sprechen in 250 Jahren nochmal, hoffentlich.
Ja, gern.
Nein, im Ernst, ich finde wirklich, dass es da noch einige Innovationen jenseits der bestehenden Angebote und des einfach nur des Ausbaus, wie du ihn haben willst, Florian, geben könnte. Flugtaxis stehen übrigens tatsächlich auch im Wahlprogramm der Union, wenn auch als ferne Idee, aber sie finden das
wie,
doch irgendwie ganz gut.
Moment. Also ich weiß, es war irgendwie ein Gag im Vorgespräch, sind diese Flugtaxis aufgekommen, deshalb habe ich das jetzt gesagt, aber was steht da drinnen?
Flugtaxis
haben
eine lange Tradition
oder wie?
Ich habe den Wortlaut jetzt nicht im Sinn. Also die sagen nicht, wir wollen 23 Flugtaxis pro Gemeinde anschaffen, sondern sie sagen, sinngemäß Flugtaxis sind eine ferne Idee, die es sich aber zu verfolgen lohnt, so ungefähr. So, das hat eine Tradition bei uns. Also es ist schon vor ein paar Monaten aufgekommen, diese Idee, und ist seitdem sehr beliebt in Deutschland. Aber ganz ehrlich, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, was zuerst kommt. Also die Flugtaxis in Deutschland oder die ausgebaute Bahnstrecke im Inntal oder bei dir im deutschen Eck, lieber Florian.
Flugtaxis. Ich setze ein Monatsgehalt auf die Flugtaxis.
Können wir bitte mit diesem Satz schließen? Flugtaxis haben bei uns eine Tradition.
Die spinnen, die Schweizer.
Ich beneide ja zumindest teilweise Matthias um den etwas lockereren Umgang der Schweizer Behörden mit der Corona-Pandemie. Aber ich habe mich dann doch gewundert, als ich in diesen Tagen auf ein Bild von Finanzminister Ueli Maurer gestoßen bin.
Ueli Maurer.
Siehst du, da fängt es schon an. Da habe ich mich auch schon gewundert über den Namen. Klar, als SVP-Bundesrat und Zürcher Oberländer ist er den Corona-Maßnahmen gegenüber tendenziell skeptisch eingestellt, um es mal vorsichtig zu formulieren für deutsche Verhältnisse. Übers Impfen sagte er mal, dass ihm auch eine Dosis reichen würde. Er sei schließlich gesund und fit. Nun denn, hoffen wir für ihn, dass er heil davonkommt.
Das hat er echt gesagt? Wieso hast du uns das noch nie erzählt, Matthias? Hast du uns das verschwiegen?
Was soll ich sagen?
Da braucht man einen Lenz, damit man sowas
mitkriegt. Das war es ja auch noch nicht. Aber dass sich Herr Maurer kürzlich in einer Kutte der sogenannten
Freiheitstriechler
fotografieren ließ, also im Kostüm genau jener Kreise, die an den Corona-Leugner-Demos jeweils mit ihren Kuhglocken aufmarschieren und versuchen, haltet euch fest, das Virus wegzubimmeln. Also liebe Schweizer, lieber Bundesrat Maurer, echt jetzt? Ihr spinnt doch.
Warte mal ganz kurz, war nicht Roschi Köppel auch mal in so einem T-Shirt unterwegs?
Macht das besser?
Nein, ich war eine Frage. Ob das die gleichen sind?
Dem ist so, gesehen auf Bild TV. Okay.
Das war's diese Woche bei unserem Transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was neben irren Regierungsmitgliedern in der Schweiz und Österreich sonst noch so los ist, lesen Sie die Zeit Schweiz, Zeit Österreich. Was steht drin?
Wir haben eine große Alpenausgabe diese Woche.
Genau, unter anderem mit dem Interview mit Benedikt Weibel, von dem wir schon erzählt haben. Dann haben wir eine Geschichte von Romet Aschwanden über 30 Jahre Alpenkonvention.
Und wir haben eine große Recherche unserer Kolleginnen Christina Pausackel und Barbara Achermann. Und zwar geht es darum, wie es kommen konnte, dass die Ökostrompioniere Schweiz und Österreich beim Solarausbau so hinterherhinken und was die beiden Länder jetzt zu tun gedenken, um da wieder an die Spitze zu kommen und irgendwie die Energiewende dann doch noch zu schaffen.
Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich nach dieser Ausgabe zur Persona non grata in Tirol werde, weil ich eingestehe, dass meine Faulheit mich bisher davon abgehalten hat, auf die Serles zu gehen.
Das Virus wegbimmeln.
Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist und ob es die roten Socken noch gibt oder ob sie schon gewaschen oder aussortiert sind, dann lesen Sie die Zeit in der deutschen Ausgabe oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir
vielen Dank.
Adieu.
Und bitte macht das aus.